Wenn man zum ersten Mal ein Evangelium liest, dann erkennt man relativ rasch die maßgeblichen Personen der Handlung. Die zentrale Gestalt der Geschichte ist natürlich Jesus, der Held, dann seine Jünger, jene 12 Männer, die mit ihm unterwegs waren, spielen ebenfalls eine große Rolle. Und dann kommen eigentlich schon sehr interessante, zwielichtige Personen, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie sind die Antagonisten. Und gefühlt auf jeder dritten Seite geraten sie in einen Konflikt mit Jesus, sodass es einen am Ende der Geschichte gar nicht mehr verwundert, dass sie ganz maßgeblich zu seiner Verurteilung und Hinrichtung beitragen. Die Pharisäer sind die klassischen Bad Boys. Und ihr Ruf ist auch heute denkbar schlecht. Ihr Name ein Schimpfwort. Falls jemand zu dir sagen würde, du Pharisäer, dann weißt du, die Person ist irgendwie religiös motiviert, biblisch geprägt, aber sie meint nichts Gutes damit. Sie meint, dass du in ihren Augen engstirnig bist oder regelversessen, heuchlerisch. Also die Pharisäer sind heute eindeutig so. Umso erstaunlicher und verblüffender ist es daher zu hören, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit von Jesus nicht die Buhmänner waren, sondern Vorbilder. Sie waren sehr angesehen, sie genossen einen guten Ruf, sie wurden für ihre Hingabe an Gott vom Volk geehrt. Um nochmal Neudeutsch zu bemühen, sie waren nicht die Bad Boys, sondern die Poster Boys, die Glanzfiguren für alle, die damals so leben wollten, wie es Gott gefällt. Wenn du damals wissen wolltest, wie ein Leben aussieht, das Gott Freude macht, dann war die gängige Meinung, schau auf die Pharisäer. Mit ihrem Eifer für die jüdischen Schriften, mit ihrer Konsequenz im Halten der Gebote, waren sie in den Augen der Menschen das Vorzeigemodell für ein Leben, an dem Gott Freude hat. Und dann kam Jesus. Und mit kam meine ich, er trat öffentlich auf. Er wird von Johannes am Jordan getauft und eine Stimme aus dem Himmel spricht, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Und auf einmal gibt es ein Konkurrenzmodell für ein Leben, das Gott gefällt. Wer ist jetzt der bessere Repräsentant Gottes? Sind es die Pharisäer? Oder ist es Jesus? An wem soll man sich ein Beispiel nehmen? Dem Establishment soll man ihnen folgen oder dem Newcomer? Der großen Menge angesehener Experten seit über einem Jahrhundert oder dem Zimmermann aus Galiläa? Und in dem Bibeltext, den wir eben gehört haben aus Lukas 14, da lädt einer dieser führenden Pharisäer, ein wichtiger Pharisäer, Jesus zu sich ein. Zu einem Festessen. Und in diesem Setting geschehen drei Dinge. Und alle drei bieten uns einen Vergleich zwischen den Pharisäern und zwischen Jesus. So sehen wir Seite an Seite die beiden Modelle für ein Leben, an dem Gott Freude hat. Ich habe diese Einleitung durchgelesen am Freitag und habe mir gedacht, das klingt überhaupt nicht relevant. Es gibt ja heute keine Pharisäer mehr. Wieso dieser Vergleich? Was bringt uns das? Aber das werden wir sehen. So viel nur vorweg. Es gehen zwar keine Pharisäer mehr in langen Gewändern, betend, andächtig, mit geneigtem Haupt durch unsere Fußgängerzonen. Aber das Pharisäertum ist nicht ausgestorben. Ja, es floriert sogar mancherorts. Und wenn du erkennst, wo, dann kriegst du vielleicht einen gehörigen Schreck. Springen wir in die Geschichte, starten wir mit der ersten Szene, Kapitel 14, Vers 1. Als Jesus an einem Sabbat zum Essen in das Haus eines führenden Pharisäers kam, beobachteten sie ihn aufmerksam. Es ist Sabbat, der heilige Wochentag, an dem die Juden nicht arbeiten. Und die Pharisäer und Jesus kommen wahrscheinlich gemeinsam von der Synagoge. Der Pharisäer lädt ihn ein und was jetzt folgt, ist das beste Essen der Woche. Nach dem Gottesdienst in der Synagoge der Höhepunkt. Und Jesus ist der Ehrengast des Pharisäers. Aber wenn man weiß, wie die sich ständig miteinander rieben, muss man sich doch fragen, wieso wurde er überhaupt eingeladen? Sie waren sicher nicht grün. Und ich denke, man lud Jesus ein, um ihm eine Falle zu stellen. Die feinen Nuancen, ich habe drei Hinweise, mit denen Lukas seine Geschichte erzählt, legen das nahe. Zum Beispiel, sie beobachteten ihn aufmerksam. Wörtlich steht im Griechischen, sie lauerten auf ihn. Das klingt nicht freundlich. Und dann in Vers 2 eine doch seltsame Wortfolge. Und siehe, ein Mann, der an Ödemen litt, stand vor ihm. Bei einem Ödem sammelt sich Flüssigkeit im Gewebe an. Genau genommen ist das Ödem nicht die Krankheit selbst, sondern es gibt eine zugrunde liegende Krankheit und das Ödem ist das Symptom. Das heißt, die Krankheit dieses Mannes ist allen Anwesenden ins Auge gefallen. Denn entweder waren seine Arme oder seine Beine oder sein Bauch, irgendetwas war mit Wasser angeschwollen. Und dieser erkrankte Mann stand vor ihm. Das ist eine kuriose Formulierung, die darauf hinweist, dass dieser Mann nicht einfach zufällig vor Jesus stand, dass er nicht einfach vorbeispaziert war und den Braten roch, sondern dass ihn jemand vor Jesus platziert hatte. Ein Mensch in Not vor Jesus. Es ist wieder Käse vor der Maus. Ein jeder weiß, was jetzt passieren wird. Jesus möchte doch Menschen in Not helfen. Er fühlt sich hingezogen zu dem Mann. Und dann die dritte interessante Beschreibung der Situation. Und Jesus antwortete den Lehrern des Gesetzes und den Pharisäern. Wieso sagt Lukas, Jesus antwortete? Es hat ihm niemand eine Frage gestellt. Und doch verstehen wir, was Jesus hier sagt. Jesus antwortet auf die Situation, die von den Pharisäern geschaffen wurde, auf die Falle, die zuschnappen soll. Worum ging es bei dieser Falle? Die Pharisäer dachten an das Gebot der Ruhe am Sabbat. Gott hatte dem Volk dieses Ruhegebot gegeben, sein prominentes Gebot, das vierte der 10 Gebote, und Gott hat es ihnen zum Wohl der Menschen gegeben. Aber die Pharisäer legten dieses Ruhegebot so umfassend aus, dass in ihren Augen selbst der Akt des Heilens Arbeit gewesen wäre und somit verboten. Und Jesus antwortete, ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Und Jesus plattelt sie mit dieser Frage auf. Die Frage ist total einfach. Und die Antwort, die einfach und richtig gewesen wäre, hätte gelautet, Gott hat nirgendwo verboten, am Sabbat zu heilen. Wir haben diese Regel hinzugefügt. Sie aber schwiegen und schwiegen und schwiegen, bringen kein Wort über die Lippen. Da berührte er den Mann, heilte ihn und schickte ihn fort. Dann sagte er zu ihnen, wer unter euch, dessen Sohn oder Ochse in einen Brunnen fällt, zieht ihn nicht sofort heraus, auch am Sabbat. Das Beispiel ist ernst, oder? Es geht immerhin um einen Sohn, beziehungsweise um eine finanziell wertvolle Kuh. Aber das Beispiel ist auch total lustig. Kannst du dir einen Vater vorstellen, der beim Brunnen steht und hinunterruft, halte durch, mein Sohn! Halte durch, bis der Sabbat vorbei ist! Ich warte hier, bis die Sonne untergeht und dann eile ich sofort zu deiner Rettung. Es ist einfach absurd. Niemand würde so handeln. Für den Sohn nicht und auch für die Tiere nicht. Ihre in Not geratenen Tiere und Söhne würden sie nicht warten lassen. Den kranken Mann schon. Sie aber hatten darauf keine Antwort. Ich denke, das ist ein Schweigen, das sie verdammt. Denkt man an unsere zwei Spalten, Pharisäer, Jesus, Worin besteht ein Leben, das Gott gefällt? Besteht es im hartherzigen Halten von menschengemachten Regeln, selbst dann, wenn Menschen zu Schaden kommen? Oder besteht es im weichherzigen Mitgefühl, im schnellen Helfen jener in Not? Während dieser Festtafel demonstriert Gottes Wesen. Die Pharisäer, die den kranken Mann mit erstaunlicher Kaltherzigkeit zum Spielball ihrer Interessen machen, die ihn instrumentalisieren. Oder Jesus, der diesen Mann in seiner Not voller Mitgefühl wahrnimmt, dann spricht mit ihm, ihn berührt und ihn heilt. Wessen Verhalten macht Gott Freude? Oder noch zugespitzter, wer ist hier wie Gott? Kommen wir zur zweiten Szene. Es ist ein Kommentar von Jesus zur Sitzordnung. Früher im Lukasevangelium, Kapitel 11, Vers 43, hatte Jesus bereits darauf hingewiesen, dass die Pharisäer es liebten, in den Synagogen die besten Plätze zu ergattern. Ich sage jetzt nichts Spontanes. Die besten Plätze bei uns. Ich sage doch was Spontanes. In Chicago haben wir viele Gemeinden besucht. Eine davon hatte, es war ein Riesengebäude für 2.000, 3.000 Personen. Und hinter der Kanzel, nicht aus Plexiglas, sondern aus Mahagoni, gab es 4 große gepolsterte Sessel. Und dort saßen die Leiter der Gemeinde, während der arme angestellte Pastor predigte. Das wären bei uns keine Ehrensessel. Alle sind froh, nicht hinter mir zu sitzen. Aber in den Synagogen damals gab es sowas. Es gab besondere Plätze, die gezeigt haben, du bist unglaublich wichtig, wenn du dort sitzt. Und jetzt beobachtet Jesus bei diesem Essen, dass genau das Gleiche passiert wie in der Synagoge. Die Gäste sind darum bemüht, möglichst ehrenvolle Plätze zu ergattern. Also erzählt er eine Geschichte, ein Gleichnis und er sagt, setz dich lieber ganz unten hin an die Tafel, damit du eventuell befördert wirst und dadurch geehrt wirst. Und setz dich nicht ganz oben hin an einen Ehrenplatz, denn dann könnte der schlimmste Fall eintreten, dass du den langen, schmachvollen Walk of Shame zum untersten Platz auf dich nehmen müsstest. Heute haben wir dazugelernt, wir verwenden Namenskärtchen bei festlichen Anlässen, um dieser Dynamik aus dem Weg zu gehen. Aber das Verhalten der Pharisäer damals offenbarte ihr Herz. Sie suchten die eigene Ehre. Sie sind süchtig nach Ansehen. Sie wollen in der Rangleiter, wo es um den Status geht, aufsteigen, zu den Ersten gehören. Und Jesus verurteilt das. Und er empfiehlt, und das war damals genauso ungewöhnlich wie heute, den untersten Platz, das geringste Ansehen, die niedrigste Stellung. Und dann schließt er seine Rede mit einer Maxime, Vers 11. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. In diesen 2 kurzen Sätzen drückt Jesus eine Gesetzmäßigkeit aus. Er sagt, wer sich selbst groß macht, der wird klein gemacht werden. Und wer sich selbst klein macht, wird groß gemacht werden. Im jeweils ersten Satzteil ist die handelnde Person das Selbst. Aber wer agiert im zweiten Satzteil? Wer macht denn groß oder klein? In der jüdischen Literatur nennt man solch eine Konstruktion den göttlichen Passiv. Man wird, das ist den Juden völlig klar, man wird von Gott erniedrigt. Oder man wird von Gott erhöht. Worin besteht ein Leben, das Gott gefällt? Besteht es in stolzer Ehrsucht, im eigenen Vorwärtskommen, das man über alles andere stellt? Oder besteht es in verblüffender Demut, im Ignorieren des eigenen Vorteils? Und wer demonstriert hier Gottes Wesen? Sind es die Pharisäer, die sich selbst groß machen von einem gewaltigen inneren Motor der Geltungssucht getrieben? Oder ist es Jesus, der sich selbst klein macht, der dazu bereit ist, auf Privilegien und Ehre zu verzichten? Wessen Verhalten macht Gott Freude? Oder noch zugespitzter, wer ist hier wie Gott? In der dritten Szene wendet sich Jesus an den Gastgeber selbst. Ich möchte nochmal 12 bis 14 vorlesen. Wenn du mittags oder abends zu deiner Tafel bittest, so lade nicht deine Freunde, auch nicht deine Brüder, noch deine Verwandten und reichen Nachbarn ein, denn sie würden dich zurück einladen, was dann deine ganze Belohnung wäre. Lade vielmehr Arme, Krüppel, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. So wirst du glücklich zu preisen sein, denn sie können es dir nicht vergelten. Du wirst aber bei der Auferstehung der Gerechten dafür belohnt werden. In seinem Wort an die Gäste ging es um die Sitzordnung. In seinem Wort an den Gastgeber geht es um die Gästeliste. Wenn du wirklich gastfreundlich sein möchtest, sagt Jesus, dann lade jene ein, die dein soziales Ansehen nicht heben und die dir nichts Gutes erwidern können. In anderen Worten, sei nicht berechnend beim Zusammenstellen deiner Gästeliste. Denke nicht, wenn ich ihn einlade, dann wird er sich beim Treffen nächste Woche für mein Vorhaben einsetzen. Oder wenn ich ihn einlade, dann lädt er mich wieder ein und er hat so einen tollen Grill, Hamburger. Denk auch nicht, wenn ich sie einlade, dann lädt sie mich demnächst ein und ihr Cheesecake. Agiere nicht mit Kalkül, mit Blick auf deinen eigenen Vorteil, sondern denke vielmehr so: Ich werde Niedrigverdiener einladen, Langzeitarbeitslose, die, die gerade gepfändet werden, die von der Hand in den Mund leben, die keinen Glanz auf mich werfen durch ihre Anwesenheit in meinem Haus und die mir auch nichts zurückgeben können die nächsten Monate und vielleicht Jahre. Ich hätte so gern ein Foto von dieser Gesellschaft damals, weil ich etwas wissen möchte. Ich möchte wissen, wer in diesem Haus war. Wen sah Jesus im Haus des Pharisäers? Sah er Arme, Krüppel, Lahme und Blinde? Meine Vermutung ist, dass das nicht die Masse der Anwesenden war. Ich denke nicht, der eine Kranke, der da gewesen war, von dem wir wissen, der war inzwischen gesund und war gegangen. Ich denke, als Jesus seinen Blick schweifen ließ, da sah er die Crème de la Crème des Ortes. Die Wichtigen, die Einflussreichen, die Bedeutenden, die lud der Pharisäer zu sich ein. Worin besteht ein Leben, das Gott gefällt? Besteht es darin, berechnend Aktionen zu setzen, die den eigenen Vorteil dienen, mit Kalkül Gutes zu tun? Oder besteht es in selbstloser Großzügigkeit, mit Freude am Geben, obwohl man nichts zurückerwartet? Wer demonstriert hier Gottes Wesen? Ist es der Pharisäer, der sich an einem Ehrentag eine Ehrengesellschaft zusammenstellt, damit er geehrt wird, der die Wohlhabenden um sich schart? Oder ist es Jesus, der alle zu sich kommen lässt, der undiskriminierend einlädt, auch solche, die ihm nichts geben können? Wessen Verhalten macht Gott Freude? Oder noch zugespitzter, wer ist hier wie Gott? Ich donnere heute nicht, weil Jesus hier nicht donnert. Ich finde es total interessant, wie er seine Zuhörer überführen will. Er spricht sie nicht direkt an. Er hat Dinge gesehen, die er ansprechen wollte, aber er hat sie nicht direkt angesprochen. Er war nicht wie Johannes der Täufer, der gedonnert hätte: Ihr Schlangen, kehrt um, der Zorn Gottes wird auf euch kommen, wenn ihr so weiterlebt. Gar nicht. Das konnte Jesus auch. Aber hier erzählt er Geschichten. von Brunnen und Söhnen und Ochsen, von einer Hochzeit ohne Namenskärtchen, von einem Fest, bei dem Arme und Krüppel und Blinde eingeladen sind. Und er vertraut darauf, dass sich manche seiner Zuhörer in seinen Geschichten wiedererkennen und sagen, hoppala, das bin ja ich. Die Hartherzige, die pedantisch auf die Einhaltung von Regeln pocht, das bin ja ich. Der Gleichgültige, den die Not anderer erstaunlich kalt lässt, das bin ja ich. Die Stolze, die instinktiv an ihren eigenen Status denkt, das bin ja ich. Der Ehrgeizige, der aufsteigen will, der nach Anerkennung hungert, das bin ja auch ich. Der Berechnende, der in allem den eigenen Vorteil sucht. Die Gastgeberin, die den Besuch einflussreicher oder zumindest angenehmer, einfacher Menschen vorzieht. Das bin ja ich. Jesus hält uns in diesen Geschichten einen Spiegel vor, in dem wir erkennen können, nicht müssen, aber können, wer wir wirklich sind und wie wir sind. Hast du dich in der Rolle eines Pharisäers wiedererkannt? Siehst du dein kaltes Herz, deinen großen Stolz, deine berechnende Art im Beschenken anderer? Falls ja, dann gibt's Hoffnung für dich. Es ist was Gutes, das zu sehen. Denn diese Geschichten haben einen zweiten Aspekt. Jesus zeigt sich hier als der, der die Kranken gesund macht. Als der, der die Niedrigen erhöht. Und die, die ihm nichts geben können, zu einer gewaltigen Tafel einlädt. Der Schlüssel in die Gegenwart Gottes oder ins Königreich Gottes, wie Jesus es immer formulierte, ist unsere Krankheit, unsere geringe Stellung, unsere Armut oder genauer gesagt das Wissen um unsere Krankheit, das Wissen um unseren Stolz, das Wissen um unsere völlige Mittellosigkeit vor Gott und dann daraus erwachsend ein Vertrauen, eine Hinwendung zu Jesus. Denkst du hoch von dir selbst? Bist du immer wieder mal zutiefst überzeugt von deinen menschlichen Qualitäten? Das ist leicht, da muss man sich nur irgendwen aussuchen, mit dem man sie vergleicht. Es gibt so viele zum Vergleichen. Man findet schon wen. Oder denkst du, Gott etwas anbieten zu können? In diesen Momenten, wenn wir so denken, finden wir keinen Zugang zu Gott. Keinen Zugang zu Jesus, denn er ist ein mitfühlender Arzt für die Kranken, ein mächtiger Emporheber der Geringen und ein königlicher Gastgeber nur für die Ärmsten. Das ist die beste Botschaft zwischen Himmel und Erde aus so vielen Gründen. Ich möchte euch am Schluss nur drei Gründe dezidiert nennen. Erstens, das ist die beste Botschaft, weil sie dich davon befreit, etwas Besonderes sein zu wollen. Wir streben so oft nach Anerkennung, nach Erfolg, wollen bewundert werden. Wir wollen uns einen Namen machen, wollen erleben, dass Menschen zu uns aufsehen. Wir kämpfen um Status, Reichtum, Erfolg, damit wir jemand Besonderer sind. Aber wenn er sein Ja zu dir sagt, dann kannst du aufhören damit, noch jemand Besonderer werden zu wollen. Denn sein Ja macht dich besonders. Wenn er, der alleinig ewige und wahre Gott, dich erwählt hat, dann ist das dein Status. Wie willst du das noch toppen? Sei frei von deinem Streben nach Ruhm und deiner Jagd nach den oberen Plätzen. Das Evangelium von Jesus befreit uns davon, jemand Besonderer aus eigenem Bemühen sein zu wollen. Zweitens, diese Botschaft schafft eine Gemeinschaft, in der alle denselben hohen Wert haben. Jetzt sage ich ein paar skandalöse Dinge. Wir sind nicht alle gleich erfolgreich. Wir sind auch nicht alle gleich vermögend. Und wir sind nicht alle gleich einflussreich. Wir sind auch nicht alle gleich stark oder gleich attraktiv oder gleich hell. Das Letzte hat wehgetan. Vielleicht. Wenn wir einen dieser Maßstäbe nehmen würden, um uns zu ordnen, und die Gesellschaft, in der wir leben, die funktioniert genauso. Wir ordnen immer nach irgendwas. Dann gäbe es unter uns hohe und niedrige. Es gäbe große und ganz kleine. Es gäbe geachtete und verachtete. Aber Jesus zeigt uns allen unsere tiefe, tiefe Armut. Und dann beschenkt er uns alle mit seinem gewaltigen Reichtum, sodass wir alle denselben hohen Wert haben. Vor dem Kreuz müssen sich alle tief beugen, und wer dann von Gott angenommen ist, da gehen alle aufrecht. Das heißt natürlich nicht, dass wir alle gleich sind. Es wäre total fad. Es heißt auch nicht, dass wir alle die gleichen Aufgaben haben. Dann wären wir eine total monotone, monochrome Gemeinschaft. Es heißt, dass wir alle gleich wertvoll sind. In Gottes Augen und auch in unseren Augen. An der Festtafel von Jesus haben alle denselben hohen Wert. Und dort, wo wir das in unserer Praxis, in unserem Miteinander noch nicht leben, lasst es uns ändern. Besonders dort, wo es anfängt. In den Gedanken. Und der dritte Grund, wieso diese Botschaft von diesem Festessen so gewaltig ist, ist, weil sie nur einen Helden hat. Und er ist wunderbar. Jesus ist besonders. Er ist besonders. Er ist einzigartig. Und er ist unglaublich gut. Könntest du dir einen besseren Gott ausdenken? Er ist voller Mitgefühl angesichts unserer Nöte, und ich hoffe, du erlebst das. Und er ist auch voller Macht angesichts unserer Nöte. Ein Gott mit einem, mit dem weichsten Herzen und mit dem stärksten Arm. Das ist gewaltig. Auch ein Gott voll verblüffender Demut. Das hätten wir uns nie ausgedacht. Der sich klein macht, der zu einem Mensch wird, der sich noch kleiner macht, der zur Sünde wird am Kreuz, der in die tiefsten Tiefen menschlicher Existenz sinkt, obwohl er Gott ist. Und durch seine gewaltige Demut werden wir, die Niedrigen, erhöht. So hoch erhöht, sagt Paulus im Römerbrief, dass wir zu Söhnen Gottes werden. Das ist jetzt keine Gender-Sünde. Wieso sagt die Bibel, dass wir zu Söhnen Gottes werden, und diskriminiert dabei nicht euch Frauen, indem sie sagen würde, auch Töchter? Die Bibel sagt das, weil Gott einen Sohn hat. Und wenn wir zu Söhnen Gottes werden, dann werden wir hochgehoben auf eine unglaubliche Stufe mit ihm, die uns überhaupt nicht zusteht. Aber das sagt Gottes Wort. Wir werden zu Söhnen Gottes, die an seiner Tafel Platz finden. Einer Tafel, an der die Teller nie leer werden und an der die Becher immer überfließen. Gehst du gern auf Hochzeiten? Fast einer der Hauptgründe, wieso ich gern auf Hochzeiten gehe, gebe es zu, ist das Essen. Das ist immer, das ist ein Highlight, ist was Besonderes. Jesus plant gerade sein Menü für das Essen, das Festessen, mit all denen, die demütig sind und die er dann erhöht. Darauf dürfen wir uns freuen. Auf die Hochzeit, die kommt. Die beste Hochzeit, die länger dauert als einen Tag. Bitte steht auf mit mir. Ich möchte die Musiker nach vorne bitten. Ich möchte Gott loben und preisen in einem Gebet und dann beten wir singend weiter. Herr Jesus Christus, du hast an diesem Tag die Gesellschaft gesehen im Haus des Pharisäers. Du hast in die Herzen hineingeblickt und du hast gesehen, wie viel Härte, wie viel Stolz, wie viel Selbstsucht da vorhanden war. Und Herr Jesus, unsere Herzen sind oft nicht besser. Wir bitten dich um Vergebung. Und wir danken dir so sehr, dass dein Herz anders ist, dass du ein Herz voller Mitgefühl hast, dass du in deinem innersten Kern dich erniedrigst, damit wir nicht in dieser niedrigen Stellung verbleiben müssen. Und wir danken dir, dass du inklusiv liebst, dass du selbst die, die nichts zu geben haben, ja nur die, zu dir einlädst. Wir bitten dich, dass wir immer mehr werden wie du, Herr Jesus. Dass du uns in dieser Veränderung fortschreiten lässt. Dass auch wir voller Mitgefühl, voller Demut und mit einem großzügigen Herzen viele Menschen lieben können. Wir werden es nie vollkommen schaffen, aber du hast es geschafft für uns. Wir beten dich an, Herr Jesus. Du bist Gott. Du bist allmächtig, du bist heilig und deine Liebe zu uns ist unvorstellbar groß. Amen.
Heilig, heilig, Gott allmächtig, der war und der da kommt. Du bist würdig, du bist herrlich, wir knien vor deinem Thron. Heilig, heilig, Gott allmächtig, der war und der würdig, du bist herrlich, wir knien vor deinem Thron.
Heilig ist dein Name in aller Welt, gnädig und gerecht ist, was du tust. Deine Wege sind vollkommen gut. Heilig, heilig, Gott, heilig, heilig, Gott bist du. Heilig, heilig, Gott allmächtig, der war und der da kommt. Du bist würdig, du bist herrlich, wir knien vor deinem Thron. Heilig ist dein